die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören für die Predigt das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, also an dem Ostertag, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, ließ er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in seine Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen, also am Sonntag drauf, dem heutigen, waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, gib du deinen Geist zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, das ist also zunächst einmal der Abend des Ostertages, des Tages der Auferstehung. An diesem Abend sind die Jünger beisammen, sie haben die Tür geschlossen, sie haben Angst, dass ihnen dasselbe passieren könnte wie Jesus, dass auch sie verhaftet würden. Sie sind beieinander und Jesus kommt. Und Jesus gibt ihnen einen Auftrag: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Jünger werden gesandt, sie sollen predigen vom Reich Gottes, predigen, was Christus gepredigt hat, es weitergeben, weitersagen. Und das machen sie sofort, denn Thomas war ja nicht bei ihnen. Und als er dazukommt, Jesus nicht mehr da ist, da sagen sie ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Das erste Mal, dass sie diesen Auftrag Jesu erfüllen, und gleich geht es daneben. Gleich treffen sie auf einen, der sagt: Das kann ich nicht glauben. Das ist völlig unglaublich. Und dabei ist das jetzt nicht einer, von dem man denken sollte, der hat sowieso seine Schwierigkeiten. Wir kennen ihn zwar unter dieser Bezeichnung der ungläubige Thomas, aber während der Zeit mit Jesus im Evangelium, da ist er ganz anders eingestellt. Als Jesus sich da auf den Weg Richtung Jerusalem macht, da sagt er zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Er ist also bereit, sein Leben mit einzusetzen. Er ist wirklich überzeugt, ein 100-prozentiger, und der glaubt nicht. Die ganze Verkündigung geht erst einmal daneben. Und damit beginnt, ja eigentlich gar nicht erst am Abend, schon vorher im Laufe des Tages, am Ostertag, beginnt schon die Frage, wie geht das? Wie kann das sein? Was ist das, dass er auferstanden ist? Und es beginnt der Streit um die Auferstehung. Es beginnt ein Streit, der sich durch die Jahrtausende zieht bis zu uns heute. Man könnte sich das vorstellen, dass drei Leute beieinander sitzen und sie vertreten drei verschiedene Thesen. Wenn denn schon Christus auferstanden ist, dann, sagt der Erste, dann ist das so, dass er in seiner Verkündigung, seinem Wort der Predigt auferstanden ist und gegenwärtig ist und da, wo wir alle miteinander versammelt sind, den Leib Christi darstellen. Denn zu Lebzeiten hat Jesus ja schon gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also die Auferstehung da, wo das Wort Jesu weitergesagt wird, wie er es damals, als er lebte, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, gesagt hat. Der Zweite sagt, nein, das ist mir zu wenig, damit kann ich nichts anfangen. Da wird gesagt, das Grab war leer, also ist er leiblich auferstanden. Sein Leib ist gegenwärtig gewesen an diesem Ostertag und das Grab ist leer. So muss es sein, damit man von Auferstehung reden kann. Und ein Dritter sagt, das ist weder das eine noch das andere, sondern es ist so, wie es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt, wie die Auferstehung ist. Da ist vorher ein verweslicher, vergänglicher Leib und steht auf ein unverweslicher, unvergänglicher Leib. Es wird gesät, so sagt es Paulus, ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Also, das ist ein geistlicher Leib, der kann auch überall gleichzeitig irgendwie sein. Er wird gesehen, aber er ist eben nicht einfach ein wiedererweckter Leib, der im Grab lag. Aber er ist eben doch zu sehen, denn die Jünger, die sehen ihn ja. Also der Erste, der meint, es sei eher so in ideeller Weise eine Auferstehung in der Botschaft und in der Gemeinschaft. Der Zweite, der sagt, das ist eine materielle Auferstehung, der Leib ist wieder da, der Körper ist da. Und der Dritte, der sagt vielleicht, das ist eher so immateriell, aber eben doch sichtbar. Und so streiten sich über die Jahrhunderte und die Jahrtausende bis heute. Und dann könnte man sich denken, Jesus tritt mitten unter sie und sagt, es ist eigentlich Unsinn, was ihr hier macht. Er tritt mitten unter sie wie bei den Jüngern im Evangelium und sagt, das sind gar nicht Alternativen. Schaut doch mal, wie es war, als ich zu euch gekommen bin, als ich zu den Jüngern gekommen bin. Gewiss ging es da um die Verkündigung. Er kommt am Sonntagabend und er kommt wieder am nächsten Sonntag. Und die Jünger verkündigen den Auferstandenen und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und am Sonntag drauf sind sie eben wieder an dem Auferstehungstag versammelt. Und Jesus sagt ihnen, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, die, die auf das Hören hin, ohne den Auferstandenen zu sehen, an den Auferstandenen glauben, da ist es doch in der Verkündigung und in der Gemeinschaft, in der die Jünger und in der wir heute zusammen sind, ist er gegenwärtig als der Auferstandene. Das ist schon Auferstehung. In derselben Geschichte aber kommt ja der Thomas vor, der sagt, wenn ich ihn nicht anfassen kann, dann glaube ich das nicht. Und Jesus kommt und lässt sich berühren. Und das ist auch die Verkündigung der Frauen am Grab, das Grab ist leer, er ist irgendwie körperlich da. Und so auch, wenn er berührt wird und sich berühren lässt. Und das Dritte, dass er geistlich in einem Geistleib da ist, das ist auch in diesem Evangelium. Denn da wird ja betont an dem ersten Sonntag und an dem nächsten Sonntag, dass die Türen verschlossen sind. Und so ein materieller Leib geht nicht durch geschlossene Türen. Trotzdem ist er sichtbar und mitten unter ihnen. Und er ist auch unsichtbar gegenwärtig, denn er kann ja dem Thomas seine Bitten erfüllen, die er gesagt hat, als Jesus gar nicht dabei war. Also ist er eben in der Verkündigung leiblich und geistlich auferstanden und irgendwie widerspricht das einander nicht, obwohl es doch in unserer Logik einander widerspricht. Und sowas gibt es durchaus. Ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis in der Physik. Wenn man über das Licht redet, dann kann man das Licht begreifen als eine Welle, die man in einem Prisma auftrennen kann in verschiedene Frequenzen. Oder man spricht von einem Teilchenstrahl, den man irgendwie elektromagnetisch ablenken kann. Und eigentlich ist das ein Widerspruch. Eigentlich ist etwas entweder eine Welle oder ein Teilchenstrahl. Beim Licht ist es aber beides. Und das Licht gibt es. Und so ähnlich muss man sich das vielleicht denken mit der Auferstehung und diese dreierlei Weisen der Auferstehung. Und denkt es sich und muss dann aber auch gleich weiterdenken, was bedeutet denn das für uns? Denn sonst ist es völlig sinnlos, sich um die Auferstehung zu streiten, wenn es nichts mit uns zu tun hat. Da erfahren wir etwas über das Leben Jesu, wie er mit seinen Jüngern durch Galiläa und Judäa gezogen ist, wie er gepredigt hat, was er getan hat, wie er am Kreuz gestorben ist. Und die Botschaft von der leiblichen Auferstehung und von dem leeren Grab, die sagt uns, der, der da mit den Jüngern unterwegs war, der, der am Kreuz war, der ist auferstanden. Das ist derselbe und zwar ganz und gar. Und das, was da geschehen ist, das ist nicht einfach vergangen, sondern das ist in seiner Person wieder gegenwärtig. Und nichts von ihm bleibt tot, was damals mit den Jüngern durch die Lande gezogen ist. Nichts davon ist vorübergehend. Es ist keine vergängliche Episode von damals, die uns irgendwie aufgeschrieben wurde, damit wir sie nachlesen und erzählen, sondern es ist etwas, was uns unmittelbar betrifft, denn nichts davon ist im Tod geblieben. Leib und Geist werden nicht voneinander getrennt, sondern dieses ganze Leben, dieser ganze Christus ist auferstanden und ist gegenwärtig. Aber es gilt auch, nichts von ihm vergeht wieder, sonst hätten wir nichts damit zu tun. Den Lazarus, den hat er wiederbelebt, heißt es im Johannesevangelium, und ihn aus dem Grab herausgerufen. Der Lazarus ist danach wieder gestorben. Aber von Jesus vergeht nichts. Darum ein Geistleib, der bleibt, der nicht begrenzt ist durch Raum und Zeit, der überall gegenwärtig sein kann, ob hier oder in Israel oder in Amerika oder wo auch immer, zu allen Zeiten, an allen Orten gleichzeitig sein kann, eben weil er keine Episode ist, sondern weil er mein Herr und mein Gott ist. Und er persönlich, nicht nur eine Idee von ihm, ist da, ist auch im Abendmahl da. Und niemand bleibt ohne ihn, sondern er ist auch da, wo wir ihn nicht sehen, wo wir ihn im Wort und in der Gemeinschaft wahrnehmen. Er ist gegenwärtig an jedem Sonntag, an dem wir ihn feiern, an dem wir sein Evangelium hören. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und auch in der Epistellesung haben wir gehört, ihr habt ihn nicht gesehen und glaubt doch. Das ist die Botschaft, die dann bis zu uns kommt und uns sagt, ihr habt nicht weniger, als die Jünger damals hatten, die mit ihm durch die Lande gezogen sind. Ihr habt nicht weniger, als die Apostel, die den Auferstandenen gesehen haben, sondern ihr habt den ganzen Christus, auch wenn ihr ihn nicht seht, sondern ihn hört und in seinem Namen versammelt sind. Nun hat Jesus die Jünger ausgesandt, haben wir gehört. Und er hat ihnen dann noch einen besonderen Auftrag mitgegeben. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Soll das alles sein? Ist das die ganze Botschaft? Sagt vielleicht jemand, alles nur auf die Sünde bezogen, welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen? Aber genau darum geht es. Das ist viel mehr. Es ist eben nicht eine Moral, ein Moralvergehen, bei dem wir dann wieder um Entschuldigung bitten und dann wird uns Entschuldigung gegeben, sondern welchen ihr die Sünden erlasst, das bedeutet viel mehr. Das ist im Grunde genommen das ganze Evangelium, denn es bedeutet, nichts von uns bleibt Gott fern. Nichts von uns wird nicht von Gott angenommen. Gott nimmt den ganzen Menschen an. Er nimmt ihn an, was immer er getan hat, was immer er geredet hat, in welchem Zustand auch immer sein Leib ist. Gott nimmt den ganzen Menschen an. Das ist das Evangelium, dass nichts von uns unerlöst bleibt, sondern dass er zu dem ganzen Menschen steht. Nichts bleibt tot. Alles ist ihm wert, dass er uns erlöst, dass er uns Leben und Auferstehung schenkt. Der Leib kann noch so krank oder schwach oder ungestalt sein, er ist es wert. Gott nimmt ihn an. Der Mensch kann noch so verrückt sein. Gott nimmt ihn an und macht ihn neu, weckt ihn auf zu neuem Leben. Und so brauchen wir weder unseren Geist noch unseren Leib zu verachten, es auch nicht zu trennen, sondern vertrauen darauf, dass Gott den ganzen Menschen annimmt. Und das heißt auch eben nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Er ist auch da, wenn wir nicht zum Gottesdienst versammelt sind. Er ist nicht nur zwischen 10 und 11 Uhr am Sonntagmorgen da und macht uns da eine heilige Stunde und ansonsten ist alles unheilig. Nein, er nimmt den ganzen Menschen an und damit ist die ganze Woche heilig. Und es sind nicht nur einzelne Menschen heilig, sondern in der Taufe hat er uns alle angenommen und geheiligt. So sind wir nicht nur sonntags Gottes Kinder, sondern ganz und gar mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leib Gottes Kinder. Und auch wenn wir ihn vergessen, daran zweifeln, wie der Thomas, er vergisst uns nicht. Er kommt wieder. Er spricht den Thomas an und er zeigt sich ihm so, dass er sagen kann, mein Herr und mein Gott. Er kann es auch, wenn wir eben denken, wie kann das sein, dass er gegenwärtig ist und es ist trotzdem Krieg, Katastrophen, von denen wir täglich hören, von den Katastrophen im eigenen Leben, von den Katastrophen unserer Mitmenschen, auch von der Schuld, die die Menschen umtreibt. Er vergisst uns nicht. Er kommt zu dem Thomas, der ihn eigentlich abgewiesen hat. Und wer glaubt, der erfährt, was das heißt, Vergebung der Sünden. Dass das eben mehr ist als nur eine Moral, sondern es bedeutet, er rettet den ganzen Menschen, der vorher rettungslos ohne Gott war. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind sie jetzt schon, nicht nur in einer fernen Zukunft, sondern schon jetzt mitten in den Katastrophen, die wir erleben. Das heißt, Wir dürfen einstimmen in die Freude der Jünger. Denn Ostern ist nun einmal verbunden mit der Freude. Und da, wo sie ihn erkennen, wo er den Jüngern ja auch seine Hände und seine Seite gezeigt hat, da freuen sie sich, dass sie den Herrn sehen und dass er da ist, dass er bei uns ist, dass er uns annimmt. Und Thomas, als er ihn erkennt, sagt dieses Bekenntnis: Mein Herr und mein Gott, er ist wirklich da. Gott ist wirklich Mensch geworden. Der bleibt es auch in der Auferstehung, damit der Mensch zu Gottes Kind wird und es auch bleibt im Leben und im Sterben. Und so haben wir die Gewissheit im Leben und im Sterben, dass Christus bei uns ist und uns nicht verlässt und uns nicht da allein lässt, sondern dass er auf ewig mein Herr und mein Gott ist, dass er uns neu macht durch sein Evangelium. Er ist nicht nur eine Episode in unserem Leben, sondern wir gehören zu ihm. Ohne ihn zu sehen, haben wir den Auferstandenen als unseren Trost. Nichts von ihm ist verloren und nichts von uns ist verloren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.